Der Krieg in Syrien, den eigentlich Angela Merkel zusammen mit dem Parlament angefangen hat, also die Beteiligung von Deutschland am Syrienkrieg, sie hat nicht den Krieg angefangen, aber diese Beteiligung am Syrienkrieg ist meiner Meinung nach gegen das Völkerrecht, weil es kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates gibt. Deutschland müsste ja eigentlich eine Erlaubnis haben von der UNO, um Tornados in den syrischen Luftraum zu schicken. Und man macht hier ein Riesendurcheinander. Man sagt, es gibt eine Resolution und diese Resolution verurteilt den Terrorangriff in Frankreich. Es gab in Frankreich, in Paris, einen Terroranschlag, das ist wahr. Aber wer die Resolution sehr genau durchliest, sieht, dass sie eben nicht erlaubt, dass Deutschland Kampfflugzeuge in den syrischen Luftraum schickt. Es wäre auch nicht erlaubt, wenn der syrische Präsident Kampfflugzeuge in den deutschen Luftraum schicken würde.
Aus den Mainstream-Medien hört man ja, das ergäbe durchaus Sinn, da AWACS-Flugzeuge der NATO hinzuschicken, weil die Russen und die Amerikaner, die würden da so dicht fliegen in Syrien, dass sie da kollidieren könnten und deswegen würde man die fliegende Radarstation benötigen. Ist das ein Totschlag-Dumm-Argument oder wie muss man das einordnen?
Man muss das so einordnen, dass man keine Flugzeuge der eigenen Luftwaffe in einen fremden Luftraum schicken darf. So einfach ist das. Es ist auch verboten, wenn man einfach beim Nachbar einbricht. Das ist sein Haus, das ist seine Wohnung. Wenn man da die Türe eintritt und sich irgendwie einfach vor die Couch setzt und sagt, hier bei dir ist gefährlich, da gehen die Leute so schnell rein und raus, ich setze mich mal hin, um das einfach zu sichern. Das geht doch nicht. Dann wird der Nachbar auch sagen, schau her, das ist dein Raum. Deine Wohnung ist dort, meine Wohnung ist hier. Und so ist es im internationalen Völkerrecht. Der syrische Luftraum, der gehört den Syrern. Und wenn die Syrer den Deutschen einen Auftrag geben, dann kann man darüber sprechen, ob man das tun soll. Aber solange die Syrer nicht eingeladen haben, und die Faktenlage ist klar, die Syrer haben nicht eingeladen, dürfen die Deutschen keine Kampfflugzeuge nach Syrien schicken.
Was würde denn jetzt passieren, wenn Angela Merkel eines Tages entscheiden würde, wir ändern jetzt unseren Kurs und arbeiten jetzt gegen diese ganze Kriegstreiberei, die da von über dem großen Teich kommt? Womit müsste man denn rechnen?
Also ich hoffe, dass das natürlich die Lage entspannen würde, wenn man nicht sich weiterhin diese Kriegstreiberei einfach gefallen lässt, sondern dass man sagt, wir versuchen ein friedliches Verhältnis zu haben, sowohl zu den Russen als auch zu den Amerikanern. Es geht ja nicht darum, dass Deutschland sozusagen nur mit einem befreundet sein kann. Heute, wenn Sie auf Facebook schauen, die Leute sind mit Tausenden befreundet. Man kann tatsächlich mit mehreren Ländern befreundet sein. Deutschland kann mit der Schweiz befreundet sein, mit Holland befreundet sein, mit Russland befreundet sein, auch mit Syrien befreundet sein, mit den Amerikanern, mit den Kanadiern, die Freundschaften pflegen. Aber was bedeutet eben Freundschaft pflegen? Es bedeutet, dass man gegeneinander keine Gewalt einsetzt. Und das sagt das Völkerrecht sehr, sehr klar. Darum fände ich es eben sehr wertvoll, wenn auch Angela Merkel sozusagen keine Gewalt in der internationalen Politik einsetzen wird.
Wäre es denn nicht anzunehmen, dass dann sich Deutschland in einem Fall des Austritts aus der NATO als nächstes wiederfinden würde in Planspielen der Amerikaner, die Deutschland als Ziel ihrer Angriffe behandeln?
Also der Austritt aus der NATO von Deutschland, den unterstütze ich. Ich finde, das ist längerfristig eine gute Vision. Man sollte die Friedensbewegung eigentlich hinter dieser Vision auch versammeln. Aber es braucht viel mehr Gelassenheit. Also das ist, ich sage es nur als Schweizer. Ja. Es gibt dann manchmal schon dieses etwas Verkrampfte, wenn ich das vielleicht so sagen darf, das sehr schnell zu Streit führt, auch dann innerhalb der Friedensbewegung. Das Ziel muss sofort erreicht werden und wenn es nicht erreicht wird, müssen wir gewalttätig werden und so. Das ist alles Unsinn. Erstens muss es nicht sofort erreicht werden, zweitens darf man nie gewalttätig sein. Das heißt, man muss einfach friedlich auf dieses Ziel hinarbeiten. Aber wenn jemand jetzt sagt, das ist doch ein Blödsinn, der Austritt aus der NATO ist eine dumme Idee. Okay, das ist eine politische Position, die kann man haben. Ist doch, dann kann man sagen, ich bin gerne in der NATO, ich möchte Rammstein auch behalten. Und wenn man für das Argumente hat, ist das doch okay. Man kann gerne dann zusammen eine Pizza essen. Warum immer gleich diese Kampfstimmung? Ja? Diese Kampfstimmung bin ich sehr davon überzeugt, dass das der Friedensbewegung in Deutschland schadet. Wenn die Friedensbewegung entspannter wird, wenn sie friedlicher wird, wenn sie sagt, okay, du siehst es so, ich sehe es so, sprechen wir morgen nochmal darüber. Ich schicke dir noch einen Link, schau ihn dir an. Dann geht das viel lockerer. Also, wenn man sagt, wenn du mir einen Link schickst, dann schau ich ihn eh nicht an, weil du bist in einer anderen Partei und mit einer anderen Partei rede ich nicht. Also, komm, also. Also, diese Sache, muss man verstehen, ist eine langfristige Sache. Wir sprechen hier nicht von einem oder mehreren Jahren, sondern, ja, wie lange geht das? Ich weiß es nicht. Aber als Historiker sage ich immer, es kann lange gehen. Ich habe auch gesagt, die Schweiz hat aus der Partnership for Peace austreten. Wie schnell kann das gehen? Ich hätte jetzt mal gesagt, innerhalb von einer Dekade, von 10 Jahren, kann zuerst eine Information stattfinden, dann ein Austausch unter den Bürgern. Bei uns geht das so, wir müssen dann 100.000 Unterschriften sammeln. Wenn wir die haben, und das ist möglich, dann können wir eine Volksabstimmung machen. Die Unterschriften werden geprüft, es geht etwa ein Jahr. Dann kommt die Volksabstimmung, dann kommt ein Abstimmungskampf. Ja, 10 Jahre sind dann vorbei. Aber das ist völlig möglich. Es ist nicht unrealistisch. Für euch ist es ein bisschen schwieriger. Aber ja, ihr habt diese Instrumente leider nicht. Also ihr könnt ja nicht wenn ihr jetzt eine Volksabstimmung machen könntet in Deutschland, die bindend wäre. In der Schweiz ist das bindend. Also wenn die Mehrheit des Volkes sagt, wir wollen aus der Partnership for Peace raus, das ist eine Partnership for War, dann muss die Regierung austreten. Dann muss die Regierung das einfach noch machen. Wir sind das Volk.
Also gegenwärtig wird ja gewaltig in Osteuropa aufgerüstet. Milliarden über Milliarden gehen dahin. Die Bundeskanzlerin ist jedes Mal diejenige, die es ankündigt, dass jetzt noch mehr Geld für Rüstung ausgegeben wird. Warum tut sie das? Will sie Krieg führen gegen Russland?
Ich hoffe nicht, dass Merkel Krieg führen will gegen Russland, weil es ist ganz klar, dass das vor allem einen sehr hohen deutschen Blutzoll bedeuten würde. Ich habe sie noch nie getroffen, die Frau Merkel. Ja. Ich weiß nicht, was sie wirklich denkt. Ich sehe nur, dass natürlich amerikanische Geostrategen wie zum Beispiel George Friedman, die sagen, man sollte eigentlich Deutschland und Russland gemeinsam in einen Krieg verwickeln, weil das würde bedeuten, dass beide ausbluten und einen hohen Blutzoll zahlen. Und das hatten wir schon mal. Wir haben 5 Millionen tote Deutsche im Zweiten Weltkrieg und 27 Millionen tote Russen. Also ich sage mal, man muss nicht alles wiederholen, bis man es begriffen hat. Diese Taktik, die George Friedman eigentlich erklärt, geht zurück auf die geostrategischen Überlegungen von Halford Mackinder, der eigentlich sagt, Eurasien, das ist also dieser Bereich von Spanien bis Vladivostok, das ist Eurasien. Eurasien ist sehr groß. Und hier, wenn man die deutsche Intelligenz, die deutsche Technik verbindet mit den russischen Rohstoffen, Öl und Gas, und den Rohstoffen am Persischen Golf, dann ist natürlich Eurasien ein großer Machtraum. Und darum sagen die britischen und amerikanischen Geostrategen schon lange, also das kann man sozusagen über viele Jahre verfolgen, dass es strategisch, nicht moralisch, strategisch ist es klug, Deutschland und Russland in einen Krieg zu verwickeln. Das schwächt die eurasische Landmasse insgesamt. Und dann sagt Friedman auch, man hat das schon mal gemacht mit Iran und Irak. Die hat man von 1980 bis 1988 gegeneinander laufen lassen. Also Saddam Hussein wurde von der CIA an die Macht gebracht, unterstützt. Dann hat man ihn gegen Khomeini laufen lassen. Das war ein illegaler Angriffskrieg 1980. Der Irak hat damals den Iran überfallen. Die Amerikaner waren hinter Saddam Hussein damals. Die Jungen verstehen die Welt nicht mehr. Waren die nicht immer gegen Saddam? Nein, nein, nicht immer. Manchmal war man mit ihm, manchmal gegen ihn. Und dann hat man insgeheim nach Khomeini bewaffnet. Das heißt, diese Idee mit Waffen in ein Gebiet reinbringen und dann beide Gruppen zu bewaffnen. Das ist in etwa so, wie wenn man in eine Schule reingeht und sagt, diese Schule, die mag ich nicht. Mal schauen, welche Gruppen mögen sich da nicht und man bewaffnet die. Und dann schafft man einen Zwischenfall, irgendwo brennt halt ein Auto, ein schönes Auto, schöner BMW, breite Felgen, alles super. Und das ist das Auto vom Chef der einen Gruppe. Und man lässt dann noch so irgendwas liegen, was von der anderen Gruppe spreit, vielleicht das Logo der anderen Gruppe. Beide bewaffnet, Zwischenfall schaffen, die erschießen sich. Die haben keine Ahnung, wie sie manipuliert werden. Die ganze Schule ist flach.
Würde sich Angela Merkel mit einer False-Flag-Operation in einen Krieg treiben lassen?
Ich hoffe nicht.
Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung gerade erst kürzlich gegen einen Antrag gestimmt hat, der ein weltweites Verbot von Atomwaffen beabsichtigt, der Antrag bei der UN. Da hatten Österreich zusammen mit China und noch ein paar anderen Ländern einen Antrag eingebracht, der Verhandlungen, also es sollte beschlossen werden, Verhandlungen einzuleiten, um weltweit alle Atomwaffen zu verbieten. Deutschland hat gegen diesen Antrag gestimmt.
Mhm. Nun gut, es ist einfach klar, dass natürlich grundsätzlich die Idee, die internationale Rüstung zu reduzieren, schon lange eine gute Idee ist. Man muss wissen, Atomwaffen haben wir seit 1945. Mit Hiroshima und Nagasaki wurden sie auch eingesetzt. Und es ist heute eine Welt, die voll ist mit Atomwaffen. Wir haben die USA als Atommacht, wir haben China als Atommacht, wir haben Russland als Atommacht, wir haben die Briten als Atommacht, wir haben die Franzosen als Atommacht, wir haben Indien als Atommacht, wir haben Pakistan, geht oft vergessen, als Atommacht und wir haben Nordkorea als Atommacht und wir haben Israel als Atommacht. Wir haben 9 Atommächte. Und das Problem ist, diese 9 Atommächte sind zum Beispiel im Syrienkrieg, nicht alle, Pakistan und Nordkorea sind nicht involviert, aber wenn man mal durchgeht, im Syrienkrieg sind die Russen drin, Atommacht, die Amerikaner sind drin, Atommacht, die Franzosen sind drin, Atommacht, die Engländer sind drin, Atommacht. Die Israelis sind drin, Atommacht. Also ich sage einfach, die Friedensforschung hat eine ganz klare Haltung zu diesen Fragen. Rüstet ab, hört auf mit diesem ganzen Säbelrasseln und ich bin der Größe und mein Ego ist größer und überhaupt, ich mache dich fertig. Und wir haben das alles schon mal gemacht. Es ist jetzt an der Zeit, diese Dinge hinter uns zu lassen und dass die Atommacht sozusagen dazu dient, dass wir eine friedlichere Welt haben. Das ist nicht so. Wir haben gerade an den Daten der Kuba-Krise, die ich sehr genau untersucht habe, eben herausgefunden, dass die Russen, als die Atomraketen in Kuba stationiert haben, auch darauf verwiesen haben, dass die Amerikaner ja Atomraketen in der Türkei stationiert haben. Das heißt, es gibt dieses Heraufschaukeln. Und es gibt ein interessantes Dokument von Kennedy, der ja die Gespräche aufzeichnen ließ im Weißen Haus, ohne dass seine Berater das wussten. Da sagt Kennedy in die Runde, ja, wie abgefahren ist denn Khrushchev drauf, also der Vorvorgänger von Putin, dass er Atombomben auf Kuba bringt. Das wäre ja, wie wenn wir Atombomben in der Türkei stationieren würden. Und dann sagt der außenpolitische Berater, ja, Herr Präsident, das haben wir tatsächlich getan. Zeigt einfach, der Präsident weiß manchmal auch nicht, wo überall die Atombomben sind. Das heißt, hin und wieder geht ja auch der Überblick verloren. Und das ist das Gefährliche.
Propaganda in den Mainstream-Medien. Betreibt die Bundesregierung Propaganda, kann man sagen, dass die Bundesregierung Kommunikationswege beschreitet oder beschneidet, anderweitig irgendwie beeinflusst, um ihre Linie durchzubringen?
Man muss unterscheiden zwischen den Massenmedien einerseits, also Spiegel, Süddeutsche Zeitung, ZDF, und der Bundesregierung auf der anderen Seite. Es ist nicht nachzuweisen, dass die Bundeskanzlerin dem Spiegel anruft und sagt, bitte, ich hätte gerne den Bericht zur Ukraine oder zu Syrien jetzt in dieser oder jener Art. Also solche Quellen habe ich nicht gefunden, die das eins zu eins nachweisen. Das sehe ich nicht. Ich denke, die Fragestellung rein empirisch muss so gestellt werden, berichten die Leitmedien in Deutschland objektiv, zum Beispiel über den Konflikt in der Ukraine seit 2014? Und da ist die Antwort ganz klar nein. Zum Beispiel der Putsch am 20. Februar 2014 in der Ukraine wurde nicht sauber dargestellt. Meiner Meinung nach haben wir dort einen Putsch, wo die Amerikaner involviert sind. Das ist dieses Zitat von Victoria Nuland mit Fuck the EU. Ich habe ein neues Buch geschrieben, Illegale Kriege. Da habe ich das alles ein bisschen aufgedröselt und da sieht man das sehr, sehr genau. Und das Problem ist, dass in den deutschen Medien dann dieser Putsch weggelassen wird und erst danach der Kampf um die Krim dargestellt wird. Und das ist halt, ich sage immer, wer Kinder hat, kann viel verstehen. Wenn die Kinder rumschreien und sie sitzen im Sandkasten und man ist als Erwachsener vielleicht irgendwo im Garten und wischt Laub zusammen, man hört noch, jetzt schreien sie oder gehen mal rüber, als wenn sie klein sind. Meine sind jetzt größer, aber früher war das so, habe ich viel gelernt. Dann sieht man noch, wie das eine Kind dem anderen mit der gelben Plastikschaufel über den Kopf zieht. Dann geht man hin und sagt, das kannst du nicht machen, oder? Geht ja gar nicht. Und dann ist aber wichtig, dass man auch mit beiden Konfliktparteien spricht und sagt, wie hat das überhaupt angefangen? Und das müssen wir auch in der Ukraine tun. Und dann kann ja eben das andere Kind erklären, ja, sie hat mir zuvor eben Sand in die Augen geworfen. Und das ist eben schwieriger zu sehen. Und genau so lief dieser Putsch. Viele haben das gar nicht gesehen. Die Krim war halt dann sozusagen die gelbe Schaufel, die konnte man besser sehen. Und da ist eben der Historiker trainiert zu sagen, gehen wir auf die Zeitachse, was ist zuerst passiert, Putsch oder Krim? Und es ist ganz klar, zuerst Putsch, dann Krim. Und dann ist die nächste Frage, ja, wer steckt hinter diesem Putsch? Und da geht es um dieses Maidan-Massaker kurzum. Da haben die deutschen Medien meiner Meinung nach sehr einseitig berichtet, nämlich immer antirussisch und immer pro-amerikanisch. Ich sage aber nicht, dass das Merkel angeordnet hat, sondern ich denke, das ist einfach die Redaktion im Spiegel, die Redaktion auf der Süddeutschen Zeitung, die Redaktion auf der FAZ, die mehrheitlich einfach so berichten will. Und das zweite Beispiel ist natürlich Syrien. Da sieht man ganz klar das neue Titelbild, also so neu ist es auch nicht mehr, aber vor einigen Wochen vom Spiegel war Putins Werk, Obamas Beitrag. Ja. Und wer sich dieses Bild mal genau anschaut, hat ja dann den Eindruck, es geht um den Kampf um Aleppo, dass eigentlich Putin angefangen hat und später hat Obama dann auch noch eingegriffen. Und hier wiederum, wie bei den Kindern im Sandkasten, man muss die Chronologie beachten. Ja. Zuerst ab September 14 bombardieren die Amerikaner und dann ab September 15 bombardieren die Russen. Das heißt, es ist eben falsch, dann im Spiegel auf der Titelseite zu schreiben, Putins Werk, Obamas Beitrag. Man verdreht die Dinge. Und ich denke, das geht, wenn das Volk doof ist, aber die Deutschen sind sehr gründlich. Das habe ich einfach in ganz vielen Gesprächen schon gemerkt. Und wenn die da mal, ich sage mal, Lunte gerochen haben, also wenn sie das Gefühl haben, werde ich hier wirklich getäuscht? Wenn das passiert, dann gehen sie hin und prüfen das. Also sie gehen auf Google, Spiegel, Syrien. Und dann schauen sich das an, dann schauen sie vielleicht noch, okay, wann haben die Russen bombardiert, wann haben die Amerikaner bombardiert, warum wird das verdreht? Und sie gehen bei der Krim rein und schauen, okay, wann war der Putsch? Und wenn diese deutsche Gründlichkeit die Kriegspropaganda zerfetzt, und das könnt ihr, das ist nicht höhere Mathematik, dann wird es für die Regierung immer schwieriger, egal ob sie das direkt anordnet oder nicht.
Letzte Frage. Wenn du Angela Merkel eine Frage stellen könntest, eine kurze, kleine Frage, welche würde das sein?
Was kann man tun, um mit Russland in Frieden zu koexistieren?
Alles klar, danke.